Es bleibt bloß noch Schlamm.
Herzlich willkommen bei Clio auf die Uhren. Eine wichtige Seuche, und zwar eine, die heute vor allem in Expertenkreisen bekannt ist, möchten wir gerne in unsere historische Sammlung aufnehmen. Die Justinianische Pest. Eine Seuche wie jede andere. Die Justinianische Pest war möglicherweise eine echte Pest. Mit der Justinianischen Pest landen wir mitten in der Spätantike, im Übergang von der Antike zum frühen Mittelalter. Über diese Pest spreche ich heute mit Andreas Golz. Er hat von 1989 bis 1995 an der Freien Universität Berlin alte Geschichte, Kunstgeschichte und Psychologie studiert, war dann 4 Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter in der alten Geschichte an der TU Dresden sowie 5 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Spätantike an der Freien Universität Berlin, bevor er 2005 mit einer Arbeit über das Bild Theoderichs des Großen in der Überlieferung des 5. bis 9. Jahrhunderts in Berlin promoviert wurde. Danach war er einige Jahre lang wissenschaftlicher Assistent bzw. akademischer Rat in der alten Geschichte an der Universität Bamberg, bevor er 2011 nach Mainz wechselte, also ins ehemalig römische Gebiet, wo er seither ebenfalls als akademischer Rat bzw. Oberrat in der alten Geschichte tätig ist. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Sozial- und Politikgeschichte der Römischen Republik, die Zeit der Soldatenkaiser, insbesondere aber auch die Spätantike von Konstantin dem Großen bis zu Justinian und die Geschichte der römisch-germanischen Beziehungen. Auch moderne Rezeptionsformen der Antike, vom Comic bis zum Computerspiel. Andreas, ein Podcast ist ein Genre, in dem du diese Rezeptionsfragen bisher nicht getestet hast. Auch von daher herzlich willkommen in unserem Podcast Clio auf die Uhren.
Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Podcast und die Möglichkeit, auch ein althistorisches Thema oder ein Thema, was im Übergang von der Spätantike in das Frühmittelalter liegt, wieder etwas stärker in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Ich bin ja aufgrund meiner archäologischen und kunsthistorischen Interessen tatsächlich eher ein visuell orientierter Mensch, aber schon sehr gespannt auf diese Form der Vermittlung im Podcast. Und ich halte es auch für sehr, sehr wichtig, dass Wissenschaft sich an eine breitere Öffentlichkeit wendet. Deswegen beschäftige ich mich auch gerne mit solchen Themen. Und das hier endlich mal auszuprobieren, ist mir eine große Freude.
Im ersten Semester eines Geschichtsstudiums lernt man, dass unsere Fragen an die Geschichte aus unserer eigenen Gegenwart erwachsen, also vielleicht von unserer eigenen Pandemieerfahrung abhängig oder beeinflusst sind. Wo und wie wurde denn schon vor der Corona-Pandemie über Fragen von Seuchen und Epidemien in der Spätantike geforscht? Welchen Konjunkturen unterlag diese Forschung und wo ist dir auch in deiner eigenen Forschung vielleicht schon einmal die ein oder andere Seuche begegnet?
Ja, also das Thema Seuche, Pandemie ist tatsächlich für einen Altertumswissenschaftler so neu nicht. Also Seuchen spielen seit jeher in der alten Geschichte eine wichtige Rolle. Das fängt eigentlich damit an, dass man schon als Studierender eigentlich nicht an der Pestbeschreibung von Thukydides vorbeikommt. Sei es, dass man ein Seminar über Athen besucht, sei es, dass man sich mit Historiografie beschäftigt. Also das ist so ein klassischer Text, den man eigentlich behandelt während seines Studiums, schon während der Ausbildung. Aber es gibt noch weitere große Pandemiewellen, die es verdienen, in den Fokus gerückt zu werden, wenn man sich für alte Geschichte interessiert. Da wäre zum Beispiel die sogenannte Antoninische Pest zu nennen, die ja unter Marc Aurel das Reich erschütterte und bei der es ganz dramatische Berechnungen gibt, die natürlich immer problematisch aufgrund der Quellengrundlage sind. Also es gibt Berechnungen 7 bis 10 Millionen Tote, ca. 5% der Bevölkerung. Also da sieht man auch, das war etwas, was bedeutsam war und im Kontext der Markomannenkriege ist natürlich die Antoninische Pest auch für mich schon interessant gewesen, wenn man so die römisch-germanischen Beziehungen anschaut. Und wenn man jetzt auf mein eigenes Spezialgebiet kommt, die Spätantike, dann lassen sich eigentlich 2 große Tendenzen feststellen, wo Seuchen eine wichtige Rolle spielen. Das ist einmal in so einem übergreifenden Sinne bei der Frage nach den Ursachen für den Untergang der Antike. Das ist ja eine ganz alte Frage, die wird seit der Renaissancezeit eigentlich diskutiert. Und die hat man auch schon frühzeitig sich Gedanken gemacht, ob nicht im Sinne sozusagen erschöpfte Lebensgrundlagen das ein Grund sein könnte für den Untergang der Antike. Und da wurde eben Bevölkerungsrückgang unter anderem bedingt auch durch Massenerkrankungen, durch Seuchen thematisiert. Man hat das zum Teil auf Malaria zurückgeführt, also eine quantitative und qualitative Schwächung der Reichsbevölkerung durch die Malaria. Man kommt dann auch ganz leicht in diese Problematik sozusagen Rasse und Erschöpfung durch Vermischung hinein. Das wollen wir aber jetzt lieber ja nicht diskutieren. Wir bleiben mal bei den Seuchen, die aber tatsächlich frühzeitig schon als ein Aspekt unter vielen genannt worden sind. Und ich habe hier so ein schönes Zitat mal mit vorbereitet von Niebuhr, der dann sagt, das Altertum ist ganz verschwunden nach diesen Seuchen. Es tritt ein Zustand gänzlicher Barbarei ein und sogar die Sprache kann sich nicht mehr halten und wird unkenntlich. Mit der großen Pest unter Justinian geht alles völlig unter und es schwinden auch noch die geringen künstlichen Überreste des Altertums. Es bleibt bloß noch Schlamm. Ich glaube, da wird ganz gut deutlich, dass man eben das Thema schon behandelt hat. Und damit kommen wir im Prinzip auch gleich zum zweiten Aspekt, neben dieser ganz generellen Frage nach den Ursachen des Untergangs der Antike, dann eben speziell die Bedeutung der justinianischen Pest für die Herrschaft Justinians und für das sogenannte Zeitalter Justinians. Das ist auch schon gut behandelt. Die Spätantike erfreut sich ja so seit den 80er, 90er Jahren zunehmende Beliebtheit. Ist, würde ich sagen, momentan der Forschungszweig innerhalb der alten Geschichte, der am meisten sich Furore macht, aber doch vorankommt. Und hier spielt die Justinianische Pest eine ganz wichtige Rolle. Schon Michael Meyer, der Name wird heute sicher mehrfach fallen, hat sich damit schon in seiner Habilitation, die 2004 erschienen ist, auseinandergesetzt und hat dann auch nochmal ein Buch nachgelegt als Herausgeber, Die Pest, nicht, ein Menschheitstrauma von 2005. Also man sieht, das ist schon thematisiert worden, bevor Corona eine Rolle gespielt hat. Allerdings ist es schon so, dass Pandemieerfahrungen oder Seuchenerfahrungen natürlich den Blickwinkel auch der Forschung auf das Thema verändern kann. Das liegt natürlich zum einen daran, dass solche aktuellen Ereignisse zu Konjunkturen führen können und auch zu Instrumentalisierung von Geschichte, also Geschichte als Argument, das ist ganz klassisch. Und auch da führt Michael Meyer ein schönes Beispiel an. Im Februar 2020 ist ein Artikel in der Washington Post erschienen, wo Wissenschaftler dafür plädierten, die kommende Corona-Pandemie nicht überzubewerten, weil das Framing von solchen Pandemien eben immer am schwarzen Tod aus dem 14. Jahrhundert orientiert sei. Das wäre hochkompliziert, denn die Justinianische Pest wäre gar nicht so gravierend gewesen, würde also von den vor allem historiografischen Quellen vollkommen überschätzt. Dadurch die Forschung, die diesen Quellen folgt, würde das auch überschätzen und archäologische und anthropologische Untersuchungen würden das eben stark in Frage stellen. Und dann haben sie eben gesagt, man sollte dafür plädieren, die Corona-Pandemie eben jetzt nicht gleich in den dunkelsten Farben zu malen. Da muss man sagen, hat die Entwicklung natürlich diesen Artikel schon leicht an die Grenzen der Wissenschaftlichkeit geführt. Allerdings, was Michael Meyer auch sagt, und das finde ich sehr gut, dass eben dieses eigene Erleben die Sichtweise auf einen historischen Gegenstand verändern kann und verändern wird. Und das kann bewusst passieren und man kann es methodisch reflektieren. Es kann aber auch unbewusst erfolgen. Und natürlich bestimmt unsere Wahrnehmung und unsere bisherigen Erfahrungen natürlich auch immer unsere Frageweise. Und er hat das dann so an 5 Punkten festgemacht, wie er jetzt die Justinianische Pest, mit der er sich nun wirklich schon intensiv auseinandergesetzt hat, in einem neueren Blickwinkel setzen würde. Also nach dem Motto Bedrohungskommunikation, wie erfolgt die, wie werden Experten eingesetzt oder werden Experten auch benannt und wie ringt man die Deutungshoheit einer solchen Pandemie? Welche Strategien gibt es, damit umzugehen? Was macht das mit gruppendynamischen Prozessen, mit sozialer Integration bzw. Desintegration und welche Rolle spielt eigentlich die Emotionengeschichte, was ja auch ein ganz spannendes Feld ist. Also da sieht man dann schon, dass man auf Grundlage solcher modernen Erfahrungen auch die eigene Zugangsweise zu historischen Themen reflektieren sollte und auch einfangen sollte.
Springen wir mal mitten hinein in das 6. Jahrhundert nach Christus und das mit einem Zitat aus Bayern. Markus Söder, bekanntermaßen Parteivorsitzender der CSU, sagte dem Tagesspiegel, nur wer Krisen meistert, wer die Pflicht kann, der kann auch bei der Kür glänzen. Oder, wie die deutsche Zeitungslandschaft es dann etwas verkürzt wiedergab, wer Krise kann, kann Kanzler. Nun hatte der oströmische Kaiser Justinian, um den es heute gehen soll, im 6. Jahrhundert nach Christus in einer sehr langen Regierungszeit, er regierte länger als Angela Merkel, einige Krisen zu meistern. Konnte Justinian Kaiser?
Ja, eine spannende Frage. Konnte Justinian Kaiser? Ich würde sagen, die Frage lässt sich schon allein im Hinblick auf seine beeindruckende Herrschaftszeit, die du ja schon angesprochen hast, also von 527 bis 565, ziemlich eindeutig mit Ja beantworten. Also wer sich so lange an der Macht hält und das unter antiken Bedingungen, der muss Kanzler können. Zudem hat er ja schon unter seinem Onkel und Adoptivvater Justin dem Ersten, also das nennen wir so in den 518 bis 527, eine bedeutsame Rolle gespielt. Also er hat fast 50 Jahre lang entscheidend das Geschehen im östlichen Mittelmeerraum und teilweise ja auch im westlichen Mittelmeerraum geprägt. Da muss man ihm einfach zugestehen, dass er es verstanden hat, ein Herrscher, der sich an der Macht hält, zu sein. Er musste auch im Laufe seiner Karriere mehrere Krisen meistern oder, wenn man es vielleicht neutraler ausdrücken möchte, bewältigen. Und das ist ihm doch in dem Maße gelungen, dass er Kaiser bleiben konnte und ungewöhnlicherweise auch eines natürlichen Todes stirbt. Das spricht ja alles dafür. Andererseits möchte ich natürlich jetzt hier auch nicht nur der Personengeschichte das Wort reden oder aus Justinian ein machtpolitisches Genie konstruieren. Man muss auch immer die strukturellen Rahmenbedingungen seiner Herrschaft mit berücksichtigen. Und die waren für Justinian zu seiner Zeit doch ungewöhnlich günstig. Das hängt damit zusammen, dass schon unter dem Vorgänger seines Onkels, also unter Justin, also davor der Kaiser Anastasios, geherrscht hat und unter dem es schon gelungen ist, das Ostreich zu konsolidieren und vor allen Dingen die Staatsfinanzen zu sanieren, was dazu geführt hat, dass sowohl Justin als auch Justinian dann auf eine prall gefüllte Staatskasse zurückgreifen konnten. Und das kann ja nie schaden, wenn man eine aktive Politik betreiben möchte. Zudem hat Justinian eine sehr gute Ausbildung genossen. Sein Onkel hat ihn als frühzeitig aus dem Balkanraum nach Konstantinopel geholt, ihm eine gute Ausbildung angedeihen lassen. Er konnte zudem schon eben unter seinem Onkel reichhaltige Herrschaftserfahrungen sammeln, spielte also schon da eine Rolle, wobei früher hat man gesagt, das ist quasi nur das Vorspiel seiner eigentlichen Herrschaft und er ist da schon die graue Eminenz hinter Justin. Das sieht die moderne Forschung etwas differenzierter. Aber als sozusagen Ausbildungsphase ist das auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und auch die geopolitische Gesamtlage im Mittelmeerraum war für die Herrschaft von Justinian durchaus günstig, wenn man so die Entwicklungen im Westen vor allen Dingen anschaut. Und etwas, wofür er vermutlich am Anfang nichts konnte, er kommt eben aus einem sehr stark katholisch geprägten Raum auf dem Balkan, also einem Raum, der religiös dem Chalkedonense anhing. Und das hat sich dann gerade in der Ausrichtung auf den Westen oder für die Beziehungen in den Westen sehr positiv ausgewirkt, während es dann für den Osten vielleicht mitunter desintegrativ war. Also die Stadtbedingungen sind gut und am Anfang seiner Herrschaft muss man einfach auch sagen, es gelingt ihm, Krisen zu bewältigen. Das fängt damit an, dass unter seinem Onkel ja schon das akkadianische Schisma beigelegt wird, also eine Kirchenspaltung zwischen Ost und West, was auch dazu beigetragen hat, dass Westen und Osten sich wieder näher annähern. Und zu den großen Krisen seiner eigentlichen Herrschaft, nicht wenn man dann an den Aufstand der Samaritaner denkt oder vor allen Dingen an den Nika-Aufstand, dann ist es zwar jetzt nicht so, da würde ich jetzt Michael Mayer nicht folgen, der mal in einem Aufsatz die These aufgestellt hat, Justinian hat diesen Nika-Aufstand, der tatsächlich herrschaftsbedrohend war, quasi provoziert, um die innenpolitische Opposition auszuschalten. Soweit würde ich nicht gehen. Dass er den übersteht, liegt auf gar keinen Fall nur an ihm allein, sondern vor allem auch an seinen tatkräftigen Unterstützern. Aber er nutzt diesen Nika-Aufstand auf jeden Fall im Nachgang dazu, sich der innenpolitischen Opposition zu entledigen, kann ihn also instrumentalisieren. Und dann zeigt sich schon, dass er da einen bemerkenswerten, pragmatischen Zugriff auf politische Phänomene hat, die dazu führen, dass er sich so lange an der Macht halten kann. Er hat viel, gerade in der Anfangszeit seiner Herrschaft, man geht ja davon aus, oder eine der Thesen von Michael Mayer, aber nicht nur von ihm, ist, dass man die Herrschaft Justinians so in zwei große Teile teilen kann, also bis in die 540er Jahre hinein eine Herrschaftszeit großer Dynamik, große Erfolge, die er verzeichnen kann, sei es auf dem Gebiet des Rechtes, nicht, wenn man an das Corpus Juris Civilis denkt, also eine große Rechtskodifikation, sei es bei der Reconquista, also der Rückeroberung des Westens, auch die Bautätigkeit unter Justinian ist bemerkenswert in dieser Zeit. Also er eilt quasi am Anfang seiner Herrschaft, jetzt nicht von Erfolg zu Erfolg, aber er hat viele große Erfolge zu verzeichnen und die Krisen, die es gibt, die bewältigt er. Und in der zweiten Hälfte, so ab den 540er Jahren, da wird ja gesagt, dass Justinian passiver wurde, die Gesetzgebungstätigkeit geht zurück. Er ist auch machtpolitisch nicht mehr so sicher in seinem Handeln und würde nur noch reaktiv sein. Da wäre ich etwas vorsichtiger. Also die Krisen mehren sich auf jeden Fall in dieser Zeit. Es gibt auch strukturelle Unterschiede zu dieser ersten Phase. Aber selbst in dieser problematischen Zeit gelingt es ihm ja, sich noch über 25 Jahre an der Macht zu halten. Und er hat ein Gespür dafür auf zum Beispiel die gesteigerte Kaiserkritik, die sich im Zuge verschiedener Katastrophen, die sich da ereignen, also das sind militärische Niederlagen, die er erleidet, das sind Erdbeben, die sich zu dieser Zeit ereignen, unter anderem die Zerstörung Antiocheias oder auch Konstantinopel ist davon betroffen. Dann der Ausbruch der Pest, über den wir sicherlich noch reden werden, 541, 42. Also er findet auch darauf Antworten oder kann sich die Antworten, die von der Gesellschaft gefunden werden, aneignen und sich an deren Spitze setzen, sodass er sich weiterhalten kann. Also in dem Sinne, ja, Justinian konnte Kaiser.
Wenn man sich nun diese justinianische Pest, also dieses epidemische Geschehen anschaut, dann fallen einem so ein paar Dinge auf, die teilweise an andere Podcasts anklingen lassen. Eine Beobachtung ist, diese Pest beginnt offenbar irgendwo in Afrika, Westafrika, Zentralafrika, taucht jedenfalls im Sichtkreis des Oströmischen Reiches wohl zuerst in Ägypten auf und verbreitet sich dann durch die Mittelmeerwelt. Ähnlich hat Thukydides das ja auch schon geschildert. Denkbar ist, dass die Quellen zur justinianischen Pest, wie etwa Prokop, auf den wir noch zu sprechen kommen, sich hier möglicherweise auch einfach eng an Thukydides anlehnen. Eine zweite Beobachtung ist der durchaus diskutable Zusammenhang dieser justinianischen Pest mit klimatischen Verschlechterungen. Ein ähnlicher Zusammenhang wird auch für die frühe Neuzeit und die Pest Wellen dort behauptet. Und ein dritter Zusammenhang, den man dann vielleicht auch noch mal genauer in den Blick nehmen kann, ist die Tatsache, dass Infektionsgeschehen Grenzen überschreiten. Und irgendwie erwartet man so etwas auch von einer echten Pandemie. Also eine Pandemie, die mehr ist als eine lokale Epidemie. Da erwartet man Grenzübertritte. Wir haben das 2020 ja auch schon oft genug gehört, haben das aber auch im Podcast zum Osmanischen Reich diskutiert. Ein Virus macht an einer Grenze nicht halt. Nun waren Grenzen in der Spätantike wie auch im Mittelalter, in der frühen Neuzeit etwas anderes als heute. Und dennoch stellt sich die Frage, wie war es um diese justinianische Pest bestellt? Im Oströmischen Reich, aber auch außerhalb des Oströmischen Reiches. Also wie breitet sich das aus? Immerhin finden wir etwa auch in den 10 Büchern Geschichte des Bischofs Gregor von Tours zahlreiche Hinweise auf Pestwellen in fränkischen Städten außerhalb des Oströmischen Reiches. Und Gregor von Tours beschreibt sie auch in einer anderen Sprache und anderen Interpretation und Deutung, als wir das in oströmischen Quellen finden. Und auch die justinianische Expansion des Oströmischen Reiches im Mittelmeerraum, die vielleicht auch bekannter ist als die Pest selbst. Du hast in der Vorbereitung von der justinianischen Reconquista gesprochen und auch andere zahlreiche kriegerische Auseinandersetzungen, in die Justinian verwickelt war, lassen ja doch vermuten, dass die Pest nicht auf Konstantinopel und das Umfeld der Hauptstadt beschränkt blieben, sondern offenbar, so wie wir das in einigen Quellen lesen, die ganze Welt, also die ganze damals bekannte Welt, erfassten. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen beschreiben und dann vielleicht auch in diesen Zusammenhang von Grenzüberschreitungen, Expansion und so weiter einordnen?
Ja, gerne. Tatsächlich bleibt die Pest nicht auf Konstantinopel beschränkt und sie ist dort auch sicherlich nicht ausgebrochen. Wir haben diese Beschreibung bei Prokop über das Ausbruchsgeschehen, also wie sich die Pest weiter verbreitet hat. Und sie fängt tatsächlich in Ägypten an, also im östlichen Nildelta. Da soll sie zum ersten Mal aufgetaucht sein und dann sich einerseits Richtung Westen, also nach Alexandria, ausgebreitet haben und andererseits Richtung Osten. Dann kommen wir über Gaza in den Raum Palästina hinein, dann von dort aus, sei es über den Seeweg, sei es über den Landweg, über Kleinasien, sich bis nach Konstantinopel ausgebreitet haben und letztlich erstreckt sie sich dann sogar schon unter Justinian über den östlichen Mittelmeerraum mit eben den hier schon genannten Landschaften und sie nimmt aber auch ihren Weg in den westlichen Mittelmeerraum mit Nordafrika, also Tunesien, wo dann das Vandalenreich ja zurückerobert worden ist, auch Gallien und offensichtlich Teile nördlich der Alpen sind davon betroffen, auch Spanien, das in den 550er Jahren ja auch, also Teile zumindest rückerobert werden können. Also man sieht schon, dass das Infektionsgeschehen sich über den gesamten Mittelmeerraum ausbreitet und in der Regel dann eben von der Küste aus sich in das Innere des Landes weiter verbreitet. Und in späteren Pestwellen ist dann ja neben Italien und Gallien, ja, Italien hatte ich, glaube ich, jetzt vergessen, breitet sich das Ganze auch bis in Gebiete eben ins nördliche Germanien und bis nach Irland und Britannien aus, wobei man da eben nicht ganz genau weiß, welche Pestwelle das ist. Man kann ungefähr zwischen 15 und 18 Pestwellen greifen. Das unterscheidet sich je nachdem, welche Forschungsliteratur man liest. Aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass es mehrere Wellen gewesen sind und dass sie sich tatsächlich wie eine Pandemie über den gesamten Mittelmeerraum und dann eben weitergehend in inländische Gebiete und dann sogar noch über den Ärmelkanal ausgebreitet hat. Das ist der Weg, wie er uns in den Quellen beschrieben wird. Der hat aber auch ein Fundamentum in Re, denn erstens ist die Beschreibung, die wir ja bei Prokop haben, sehr detailliert. Sie orientiert sich zwar an Thukydides, aber bietet mehr Detailinformationen und eine Ausbreitung von Ägypten aus, gerade von den Hafenstädten aus, ist auch sehr wahrscheinlich, da Ägypten immer noch als Kornkammer Roms eine wichtige Rolle spielte und als Handelsmacht, die auch über das Rote Meer erreichbar ist und über Karawanenwege, es nicht ganz unwahrscheinlich erscheint, dass ein Pesterreger, der in Gebieten endemisch ist, die bisher nicht so stark im Kontakt mit dem Mittelmeerraum standen, über diese Vermittlungswege sich dann ausgebreitet hat. Also das ist jetzt nicht ganz unwahrscheinlich. Das, was du auch angesprochen hast, ist, wie sind denn eigentlich so die Voraussetzungen dafür, dass so eine Pandemie sich über den Mittelmeerraum ausbreiten kann? Und da muss man tatsächlich sagen, die sind sehr günstig zurzeit. Der Herrschaft von Justinian. Das liegt natürlich einerseits daran, dass wir durch die Rückeroberung Justinians, also er eroberte das Vandalenreich in Nordafrika zunächst zurück, dann kommt das Ostgotenreich in Italien dazu. Am Ende seiner Herrschaft können auch Teile von Spanien wieder erobert werden. Dass sich also der Mittelmeerraum wieder als ein einheitlicher Verkehrs- und Kommunikationsraum präsentiert, als das noch in den Jahrzehnten davor war. Da können wir eher sozusagen eine Trennung der Sphären beobachten. Das ist also ganz auffällig, dass damit natürlich die Verbreitungswege und die Verbreitungsmöglichkeiten stärker gegeben sind, als das noch davor der Fall war. Also die letzte große gemeinsame Aktion der beiden Reichshälften war 468, der gemeinsame Vandalenfeldzug, der grandios gescheitert ist. Danach haben wir so eine Distanzierung quasi und unter Justinian wird das Ganze ja zumindest teilweise wieder zusammengebunden. Zudem gibt es eine Annäherung auch mit anderen Reichen, wie zum Beispiel mit dem Frankenreich. Während Kommunikationswege vorher schwierig waren, intensivieren sie sich unter Justinian. Also das spricht erstmal für diesen einheitlicheren Verkehrs- und Kommunikationsraum. Und was sicherlich auch eine Rolle spielt, sind natürlich über diese Eroberungswege, dass durch die kriegerischen Ereignisse einerseits massive Truppenverlegungen stattfinden und das ist immer potenziell ein Gefahrenherd, dass mit den Truppen, die aus weiter entfernten Gebieten in Kriegsgebiete verlagert werden, sich Seuchen, Krankheiten weiter verbreiten. Man nimmt ja schon an, dass auch die antoninische Pest zur Zeit Mark Aurels aus einem Krieg gegen die Parther mitgeschleppt worden ist, sozusagen aus dem Osten. Und man braucht auch einen verstärkten Ressourcenzugriff auch auf Gebiete, die vielleicht vorher noch nicht so im Fokus des Kaisers und des kaiserlichen Hofes standen. Also auch das wird sich dazu beigetragen haben, dass man in dieser Zeit eine besonders günstige Voraussetzung für eine Verbreitung des Bakteriums, wenn es denn das war. Also sagen wir erstmal eine Seuche, vielleicht kommen wir noch darauf, auf die Diskussion zu sprechen, was denn da nun eigentlich für eine Seuche herrschte. Ja, waren die Voraussetzungen sicherlich ganz günstig. Und das Thema Klima hast du ja auch schon ganz kurz angesprochen, aber da können wir ja vielleicht später nochmal intensiver drauf eingehen.
Vielleicht können wir diesen Faden direkt aufgreifen und diesen Fragen dann nochmal konkreter nachgehen. Ich erinnere mich an den Podcast mit Matthias Schnettger, der in der Diskussion der Wiener Pestwelle 1679 eben sagte, in der frühen Neuzeit wird fast alles Pest genannt, was sich in der Fläche ausbreitet. Es ist nicht immer eine Pest. Für Wien 1679 geht man schon davon aus. Und nun haben wir als eine der Hauptquellen zur justinianischen Pest einen spätantiken Historiographen und selbst auch Augenzeugen, Prokop, über den du ja auch schon gearbeitet hast, der uns in seiner Geschichte der Perserkriege sehr konkrete Symptombeschreibungen hinterlassen hat. Und nun sind diese Symptombeschreibungen auf der einen Seite eben erst einmal eine Reminiszenz an sein Vorbild Thukydides. Also es gibt bei Thukydides im Peloponnesischen Krieg schon sehr detaillierte Symptombeschreibungen und möglicherweise will Prokop daran anschließen, hat das sozusagen vor Augen und will das in ähnlicher Weise leisten. Auf der anderen Seite klingen diese Symptombeschreibungen bei Prokop hinreichend präzise und konkret, um die Vermutung zu begründen, dass es sich bei der Justinianischen Pest dann eben doch um eine echte Pest gehandelt hat. Also wie ich das in der Einleitung schon angedeutet habe, also um ein epidemisches Infektionsgeschehen, mit dem ja dann erst im späten 19. Jahrhundert wissenschaftlich identifizierten Bakterium Yersinia pestis. Und das wäre dann eben schon spannend, wenn wir sagen könnten, es handelt sich nun tatsächlich um die, vielleicht auch die erste Pest. Und dann konnten Anthropologen in Skeletten aus dem 6. Jahrhundert in Aschheim in der Nähe von München diesen Erreger zweifelsfrei nachweisen und darunter übrigens auch Anthropologen der Universität Mainz, was diesen Befund natürlich völlig außerhalb jeder Kritik stellt. Und dann wurden auch in Frankreich Skelette mit diesem Bakterium gefunden. Da könnte man jetzt sagen, okay, das ist doch alles sehr eindeutig. Dennoch gilt diese medizinhistorische Frage bis heute nicht als eindeutig geklärt. Die These einer Pestwelle ist weiter umstritten und das vielleicht auch nicht ganz zufällig, denn wir würden bei einer echten Pestwelle zum Beispiel vermuten, dass wir in den Quellen so etwas finden wie ein Rattensterben, weil die Pest häufig übertragen wird über Rattenflöhe und die verlassen die Ratten eher ungern und springen auch gar nicht von alleine immer auf den Menschen über. Und das tun sie vor allem dann, wenn sie bei den Ratten keine guten Bedingungen mehr vorfinden. Und irgendwie fehlen uns solche Ausführungen. Könnte man noch länger ausführen. Was können wir denn jetzt medizinhistorisch sagen? Und vielleicht können wir direkt auch noch eine zweite Frage daran anschließen. Ist das überhaupt relevant für uns? Und wenn ja, dann inwiefern ist das für uns wichtig, diese medizinhistorische Frage zu klären?
Ja, sind gleich mehrere Fragen, die auch auf mehreren Ebenen eine Rolle spielen. Also vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu der Beschreibung von Prokop. Die ist tatsächlich sehr detailliert und sie beschreibt in ihren Symptomen, die er da aufführt, quasi eins zu eins den Krankheitsverlauf der Beulenpest, wie man ihn vielleicht jetzt auch bei Wikipedia nachlesen könnte. Also das ist schon recht stimmig und die Abhängigkeit von Prokop, von seinen Vorbildern Thukydides und Herodot ist ein viel traktiertes Thema in der Prokop-Forschung. Oft wird gesagt, er hält sich so sklavisch an seine klassizistischen Vorbilder, dass er quasi als verlässlicher Historiograf dahinter zurücktritt. Ganz so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Ich denke, er ist natürlich orientiert an seinen Vorbildern. Die Vorbilder sind für ihn auch wichtig und sie prägen seine Sprache, aber trotzdem beeinflussen sie die Darstellung seines Geschehens jetzt nicht so stark, dass er sich sklavisch an Vorbilder hält und damit quasi von der Überlieferung abweicht. Das Schöne ist, dass Michael Meyer in dem Artikel, den ich vorher schon mal kurz erwähnt hatte, im Prinzip genau darauf hinweist und auch jetzt beschrieben hat, dass er da seine eigene Meinung revidiert hat, indem er nämlich sagt, er hat früher diese Passage, die bei Prokop auch zu lesen ist, dass also sobald die Pest ausgebrochen ist, es sich sofort eben Experten finden, die das auf ganz unterschiedliche Weise deuten und quasi als Scharlatane und falsche Propheten Erklärungsansätze dafür bieten. Das ist oft auch so als Reminiszenz an Thukydides gelesen worden. Und jetzt würde Michael Meyer sagen, naja, da scheint doch mehr dran zu sein, weil das eine der typischen Reaktionsmuster auf solche Pandemien ist. Und dann könnte man sehen, dass Prokop dann einen historischen Umstand in seine Historiografie aufnimmt und den dann auch berichtet und nur der Sprache des Thukydides formt, aber trotzdem ein Fundamentum in Re dahinter steht. Das ist also ein spannendes Thema und die Diskussion ist sicherlich noch nicht abgeschlossen. Jetzt zurück zu dieser Frage, ist das für uns eigentlich wichtig, ob das jetzt eine Pest im eigentlichen Sinne gewesen ist, also von dem Bakterium, der sind ja als Pest ist ausgelöst, oder könnte es nicht auch ein anderes Infektionsgeschehen gewesen sein? Also die erste Ebene, die ich hier aufziehen würde, wäre natürlich, dass sowohl die historische als auch vor allen Dingen die medizinhistorische Forschung natürlich gern wüsste, um welche Art von Seuche es sich genau gehandelt hat. Das würde es natürlich wesentlich einfacher machen, die Genese des Epidemiegeschehens nachzuvollziehen und auch die Entwicklungsgeschichte des Bakteriums klar vor Augen zu haben. Und nicht ganz unwichtiger Faktor wäre natürlich auch die Bestimmung der Zuverlässigkeit der antiken Berichte darüber. Also wenn man eben wüsste, dass es jetzt hier sich um das Pestbakterium handelt, dann gewinnt natürlich die Darstellung bei Prokop an Zuverlässigkeit, weil er tatsächlich die Symptome doch sehr genau beschreibt. Also insofern ist das nicht ganz unwichtig. Und eine zweite Problematik, die noch auf einen übergreifenden Zusammenhang abzielt, ist dann die Frage der Bewertung des Pandemiegeschehens. Mit Yersinia pestis hätten wir ja einen Erreger, der nicht nur die beschriebenen Symptome gut erklären würde, mal von den Ratten jetzt abgesehen, sondern der auch hochinfektiös ist, eine hohe Mortalitätsquote aufweist und für den gute Vergleiche für ein dynamisches und hochgefährliches Pandemiegeschehen zur Verfügung stehen. Denken wir an den Schwarzen Tod im 14. Jahrhundert. In der Summe, wenn man das zusammennimmt, würde das eben die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der Justinianischen Pest um eine extrem bedrohliche und eine sehr folgenreiche Pandemie gehandelt hat, mit diesem Bakterium verstärken. Und da sind wir mittendrin dann in der Diskussion um die Ausmaße der Justinianischen Pest, die eben keineswegs in der Forschung eindeutig beantwortet wird. Gerade in jüngerer Zeit haben Forscher auf sich aufmerksam gemacht, auch in Zusammenarbeit mit Archäologen, mit Anthropologen, die sagen, die Folgen der Justinianischen Pest werden maßlos überschätzt. War sicherlich eine Seuche, aber keine, die mit derartig gravierenden Auswirkungen verbunden gewesen ist. Und man versucht das quasi mit naturwissenschaftlichen Mitteln zu und mit archäologischen Erkenntnissen zu hinterfüttern, auch mit vielen Statistiken. Und dann gibt es dann die gegenteilige Stimme, die sich natürlich einerseits stärker auf die literarische Überlieferung stützt, aber andererseits natürlich auch damit argumentiert, und das ist eine tatsächlich wichtige Diskussion, die sogar in ein generelles methodisches Feld zielt, nämlich die Frage, inwieweit Naturwissenschaft, die immer verspricht, uns klare Antwort zu geben für die Bewertung historischer Phänomene, für die dann aber wiederum die Datenmenge doch eben recht überschaubar ist, gerade die Antike denkt, so eine starke Rolle spielen kann oder ob man dann nicht doch rein methodisch auch die literarische Überlieferung jetzt nicht völlig über den Haufen werfen darf. Also das ist eine komplizierte Geschichte, ist auch noch nicht endgültig geklärt. Was man sagen kann, ist, dass sich die Forschungen jetzt wiederum auf naturwissenschaftlicher Basis, dann sieht man, sie kann also auch wieder für die literarische Überlieferung sprechen, die davon ausgeht, dass es sich um dieses Bakterium gehandelt hat, zunimmt. Also es ist jetzt nicht nur in diesem Gräberfeld von Aschheim nachgewiesen worden, sondern auch in einem anderen Gräberfeld in Bayern, in der Nähe von München. Das ist in Altenerding ist das. Auch da ist direkt das DNA-Material nachgewiesen worden und auch in einem auf das 6. Jahrhundert datierten Grab im englischen Eddicks Hill. Also wir haben jetzt quasi schon drei Nachweise dieses Bakterienstammes, der sich noch leicht unterscheidet von dem aus dem 14. Jahrhundert, aber das ist über Mutationen gut erklärbar, sodass wir zumindest mit Sicherheit sagen können, dass das Bakterium an dem Pandemiegeschehen beteiligt war und vermutlich an ausschlaggebender Stelle, also dass es eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass die Pest, und jetzt hier Pest im eigentlichen Sinne, in dieser Zeit und dann gerade über diese langen Wellen, die sich ja bis ins 8. Jahrhundert hineinziehen, durchaus auch in Kombination mit anderen Krankheiten aufgetreten sein kann. Also denken wir an Pocken, Fleckfieber, Cholera, Typhus oder Masern. Also da gibt es ja ein breites Spektrum und auch die sogenannte Antoninische Pest nimmt man ja eher an, dass das die schwarzen Pocken gewesen sind, sodass also wir uns auch ein kombiniertes Pandemiegeschehen vorstellen können und auch nicht jede der in den Quellen beschriebenen Seuchenwellen ja immer so detailliert sind wie bei Prokop und durchaus auch von den, sagen wir mal, 18 Wellen an Seuchengeschehen ist jetzt überhaupt nicht ausgeschlossen, ist, dass auch mal eine Welle dabei gewesen ist, die jetzt auf eine andere Krankheit zurückgeht. Das sollte man, diese Option sollte man sich immer offen halten, die ja aber die Auswirkungen dann nicht grundsätzlich in Frage stellt. Und dass die Auswirkungen der Justinianischen Pest zumindest von den Zeitgenossen als verheerend wahrgenommen worden sind, das zeigt uns die literarische Überlieferung. Wobei dann natürlich immer die Frage im Raum steht, für wie repräsentativ halten wir diese Berichte, die ja in der Regel von der Oberschicht überliefert werden, für die Gesamtbevölkerung. Das ist natürlich auch ein grundsätzliches methodisches Problem, was wir in der alten Geschichte immer haben.
Wir haben jetzt aber eben sehr eindeutig und im Grunde ja auch sehr homogen, wenn auch unterschiedlich in der Deutung, eine zeitgenössische Wahrnehmung dieser Epidemie als ziemlich schlimm. Ich habe auch gelesen von Münzverschlechterungen, von landwirtschaftlichen Produktionseinbrüchen und vielem mehr, was das unterfüttern würde. Jetzt zeichnet sich Geschichtswissenschaft im besten Falle ja durch bohrendes Nachfragen aus. Und dann an einem Punkt möchte ich gern noch mal mehr wissen. Und das ist das Klima. Und das hat zum einen damit zu tun, dass wir das eben auch für die frühe Neuzeit schon diskutieren, also die Pestwellen, die wir seit dem 14. Jahrhundert, seit dem Schwarzen Tod erleben, die hören so im 18. Jahrhundert irgendwann auf. Dann gibt es sie noch in Resten im Osmanischen Reich, im späten 18. Jahrhundert in Russland, darüber haben wir ja auch gesprochen. Und dann gibt es noch mal kleinere Pestwellen, so um 1900. In dem Zusammenhang wird der Erreger dann auch entdeckt. Aber man geht davon aus, dass die Pest oder dass der Erreger, also dieses Bakterium Yersinia pestis, auf Kälte angewiesen ist. Und das macht es plausibel nachzuvollziehen, dass das in der frühen Neuzeit, also in der sogenannten kleinen Eiszeit, immer wieder aufflackern konnte. Dass man also sozusagen ein endemisches Geschehen hat, wo dieses Bakterium sich in Ratten in ganz Europa eingenistet hat und situativ hier und dort eben mal ausbricht. Und nun haben wir jetzt auch gehört, dass die Justinianische Pest zwar irgendwie 540, 41, 42 fortfolgende ausbricht und sich verbreitet, dann aber relativ viele Wellen erlebt, bis ins 8. Jahrhundert nach Christus immer wieder aufflackert. Das hast du angesprochen. Also ähnlich wie wir das nach dem Schwarzen Tod in Europa dann auch wieder erleben. Und das würde jetzt die Frage nach sich ziehen, ob man auch hier so etwas wie eine klimatische Verschlechterung vorfindet. Also ich erinnere mich an ein sogenanntes mittelalterliches Optimum, das es gab, das von Leugnern der Erderwärmung auch sehr gerne angeführt wird. Das im Übrigen zu Unrecht. Und irgendwas muss es ja davor gegeben haben, kann man sagen, dass die Spätantike, das Frühmittelalter kalt waren?
Ja, also das ist auch eine spannende Frage und kennzeichnet wirklich einen neueren Forschungsdiskurs innerhalb der Altertumswissenschaften und der Spezialrichtung Spätantike, dass man sich hier diesen klimatischen, der Klimageschichte stärker zuwendet und man kann tatsächlich für das Jahr 535, 36 eine Klimaanomalie nachweisen, die sich so ein bis in die 550er Jahre hinein fortsetzt. Das ist damit verbunden, dass es eine Kälteperiode gibt, dass offensichtlich auch die Sonneneinstrahlung vermindert gewesen ist. Und zurückgeführt wird das, also das kann man ganz gut nachweisen, also auch naturwissenschaftlich anhand von Baumringuntersuchungen und Eisbohrkernen. Also für diese Zeit ist das relativ gut belegt. Und als Auslöser nimmt man an, dass das zwei größere Eruptionen von Vulkanen gewesen sind, die sich einmal in der nördlichen Hemisphäre befunden haben. Das könnte irgendwie so Richtung Island, Nordamerika gehen, beziehungsweise eher in Mittelamerika. Da ist auch der Ilopango im Gespräch. Auch der Krakatau war mal im Gespräch, aber das hat man inzwischen wieder verworfen. Dass die also mit sehr, sehr großen Eruptionen dazu geführt haben, dass sich durch die kleinen Gesteine, die sich da in der Luft verbreiteten, es zu einer Verdunkelung des Himmels gekommen ist, was auch in literarischer Überlieferung thematisiert wird und sich dann eben in dem Baumring und in den Eisbohrkern auch nachweisen lässt. Also wir haben eine kleine Klimaperiode da. Manche Forscher versuchen das auch noch weiter auszudehnen und sprechen tatsächlich von einer richtigen Late Antique Little Ice Age, also einer kleinen Eiszeit der Spätantike, die so von 536 bis 660 gedauert haben soll. Das ist tatsächlich nicht unumstritten. Da ist auch die Datenmenge vielleicht noch nicht ganz so belastbar wie für diese Kälteanomalie der Jahre 535 folgend. Aber dass es da offensichtlich einen gewissen Einschnitt, zumindest in bestimmten Regionen der Erde gegeben hat, das dürfte wahrscheinlich sein. Wie stark, sei mal dahingestellt. Und wenn man dann der Frage nachgehen möchte, ob das jetzt Auswirkungen eventuell auf die Pandemie hatte und auf den Pesterreger, dann wird das tatsächlich diskutiert. Einerseits auf zwei Ebenen. Die erste Ebene wäre, ob nicht durch die Verschlechterung des Klimas und dementsprechend natürlich dann auch durch Missernten und Nahrungsmittelknappheit sich der Erreger, der endemisch in bestimmten Populationen vorkommt, zum Beispiel ist das Murmeltier da im Gespräch, eher so Richtung Steppengegend quasi ausgebreitet hat, weil es eben nicht mehr genügend Wirte gefunden hat. oder Menschen in diese Region vorgedrungen sind, weil sie eben auf der Suche nach Nahrungsgrundlagen gewesen sind und dann eben der Erreger überspringen kann über Floh. Ne? Und der beißt dann den Menschen und dann ist ja die Pest auch von Mensch zu Mensch übertragbar. Also dass das eine Rolle gespielt hat und dadurch, wenn man so annimmt, diese kühlere Periode setzt so 35, 36 ein und wir sind dann sozusagen in den Steppengegenden Zentralasiens und dann dauert es so 4-5 Jahre, bis das Ganze im Mittelmeerraum anlangt, dann ist das ein plausibles Szenario. Keins, was jetzt wirklich schon zweifelsfrei nachgewiesen ist, aber durchaus plausibel. Und ein zweiter Punkt, den man auf gar keinen Fall unterschätzen darf, ist, dass mit diesen Missernten, mit der Nahrungsmittelknappheit, die damals herrschte, natürlich eine allgemeine Schwächung der Bevölkerung verbunden ist. Das heißt, dass sich werden die Abwehrkräfte der Bevölkerung beeinträchtigt gewesen sein. Und hinzu kommt ja auch noch die kriegerischen Auseinandersetzungen, die in der Zeit zunehmen. Wir haben ohnehin die kriegerischen Auseinandersetzungen im Westen mit der Eroberung des Vandalenreichs, wobei das relativ schnell ging. Aber der Gotenkrieg in Italien gestaltet sich katastrophal. Er führt zu einer weitgehenden Verheerung der Landschaften, sodass also nicht nur durch die kriegerischen Ereignisse, sondern auch nochmal durch diese Klimaverschlechterung die Bevölkerung extrem geschwächt gewesen ist und dann natürlich für einen solchen Erreger auch angreifbarer wird. Hinzu kommt eben das Problem, dass es verstärkt zu Migrationsbewegungen, zu Flucht- und Migrationsbewegungen gekommen sein kann, dadurch, was auch wiederum zur Verbreitung der Krankheit beigetragen hat. Also insofern spielt das kühle Wetter sicher eine Rolle und dass sich das Bakterium da auch wohler fühlt als in heißen Regionen, das hast du ja schon angesprochen und könnte auch noch mit in dieses Pandemiegeschehen hineinspielen.
Die nächste Frage, die ich stellen möchte, die hat einerseits schon auch etwas mit der Forschungsdiskussion über die Justinianische Pest zu tun, zum anderen aber vielleicht auch, will ich gar nicht verschweigen, mit meinen persönlichen Vorlieben für Apokalyptik, Apokalypsen, Eschatologien, Endzeitwahrnehmungen. Wenn wir uns diese zeitgenössischen Wahrnehmungen im 6. Jahrhundert genauer anschauen und jetzt auch beispielsweise über Brok hinaus weitere Quellen einbeziehen, wie zum Beispiel den syrisch schreibenden Bischof Johannes von Ephesus, dann fällt nämlich auch dort eine gewisse Katastrophenstimmung ins Auge, also so etwas wie eine Endzeiterwartung. Woher rührt im 6. Jahrhundert diese apokalyptische Perspektive auf die Epidemie, die ja so offenbar, so lese ich das, bis in die Deutung des Infektionsgeschehens hineingeht? Und inwiefern zielt diese Wahrnehmung der eigenen Zeit dann möglicherweise auch gegen den Kaiser, gegen Justinian, auch beim Historiographen Prokop? Und wie geht Justinian, der ja selbst an der Pest erkrankt, mit diesen apokalyptischen Perspektiven um?
Das ist ein weites Feld, was du da aufmachst. In erster Linie kann man natürlich sagen, sind diese apokalyptischen Vorstellungen erstmal eine Bewältigungsstrategie für eine Situation, die für die damaligen Menschen völlig unerklärlich, unvorhersehbar und nicht beherrschbar gewesen ist. Und da ist dann eine Interpretation, dass das Ganze auf eine Strafe Gottes zurückgeht oder eben das Endgericht einläutet, doch eine relativ naheliegende. Zudem muss man auch sagen, ist die Fallhöhe des Oströmischen Reiches zu dieser Zeit in den 540er Jahren natürlich besonders hoch. Also die hatte ich ja schon gesagt, die erste Phase von Justinians Regierung ist tatsächlich, wenn man mal cum grano salis spricht, eine Erfolgsgeschichte. Ihm gelingt vieles, woran Kaiser in der Vorzeit gescheitert sind. Und wenn dann plötzlich vermehrt solche Katastrophen auftreten, dann verlangt das natürlich nach einer Erklärung und nach einer Bewältigung. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass Endzeiterwartungen hier ein Angebot darstellen, das Ganze zu erklären. Und einige Phänomene, wenn man jetzt mal auch so an ein paar Bibelstellen denkt, passen ja ganz gut darauf, nicht? Also Kriege, Hungersnöte und Erdbeben, Verdunkelung von Sonne, Mond und Sternen, allgemeine große Trübsal und Not, Entstehung eines großen, mächtigen Reiches, also das Römische Reich existiert, aber es gewinnt ja unter Justinian nochmal an Dynamik und an Größe. Die Plagen der Endzeit und die Tötung eines dritten Teils der Menschen, das sind ja so Punkte, die über Matthäus und über die Offenbarung mit Endzeit verbunden sind. Und wenn man wollte, konnte man die natürlich sehr gut auf die jetzige Situation anwenden. Es kommt auch noch ein zweiter Punkt hinzu. Das ist, dass diese Endzeitstimmung schon vor der Regierungszeit Justinians in der Bevölkerung präsent gewesen sind. Das hängt vor allen Dingen mit Berechnungen zusammen, die das Schöpfungsalter auf 6000 Jahre datierten und danach würde ja sozusagen das Endgericht anbrechen. Und die Zeitgenossen haben so für die Zeit um 500 quasi diese 6000 Jahre als erfüllt angesehen und man hat quasi schon um das Jahr 500 in verschiedenen Quellen, vor allen Dingen muss man allerdings jetzt sagen, vor allen Dingen in verschiedenen östlichen Quellen, so eine Endzeitstimmung, so eine apokalyptische Stimmung, die auch mit dem Kaiser Anastasios verbunden wird. Da haben wir ja die Auferstehung quasi schon mit drin, der allerdings aufgrund auch seiner religiösen Ausrichtung sehr umstritten gewesen ist, weil er ein Miaphysit gewesen ist. Und schon da können wir das in Quellen greifen. Und das scheint zumindest unter bestimmten Bevölkerungskreisen weit verbreitet gewesen zu sein. Nun geht allerdings die Welt um 500 nicht unter, sondern das Römische Reich erfreut sich ja sogar unter Justinian einer Blüte und einer Expansion und eines Wiederherstellens des alten Zustandes, wobei es das nicht gewesen ist, das muss man auch gleich vorausschicken. Und dann ist man plötzlich ab den 540er Jahren wieder mit so einer Häufung von Katastrophen konfrontiert. Dann liegt es natürlich einerseits nahe zu sagen, na gut, die ersten Berechnungen waren halt nicht ganz so richtig. Es ist ja auch schwer, das Schöpfungsalter genau zu berechnen. Da kann man also auch mal ganz leicht 40, 50 Jahre drauflegen. Also es gibt Neuberechnungen, die das Ganze dann eher Richtung Justinian deuten und das eben wieder aufgreifen, diese Endzeitstimmung. Was ein bisschen schwierig zu beurteilen ist, ist, wie weit verbreitet das wirklich in der Bevölkerung gewesen ist. Wenn man sich die Anfangszeit von Justin und Justinian zum Beispiel anschaut, dann kann man beim kaiserlichen Hof und auch im direkten Umfeld des kaiserlichen Hofes in der Historiografie und auch in anderen Gattungen, die wir da greifen können, in der Überlieferung, eine solche Endzeitstimmung gar nicht greifen. Das ist eher eine Aufbruchsstimmung, die wir da haben. Und auch wenn man in den Westen des Mittelmeerraumes schaut, dann sind die Quellen, die hier eine Endzeitstimmung propagieren, sehr rar gesät. Auch da spricht man vielleicht eher von einer Renovatio, wenn man des Imperiums, wenn man so an das Ostgotenreich denkt, da kommt das häufiger in Quellen vor, wobei man dann immer wieder vorsichtig sein muss, weil das Quellen sind, die dem Ostgotenhof da relativ nahe gestanden haben. Also es gibt schon Tendenzen dafür. Es ist ein plausibles Erklärungs- und Bewältigungsszenario, das Ganze als Endzeit zu bewerten. Und es ist, da hast du vollkommen recht, natürlich eine ganz klare Kritik am Kaiser. Denn Prokop hält sich sozusagen in der offiziellen Geschichtsschreibung, also in den Perserkriegen, wo er die Pest beschreibt, noch zurück. Da sagt er, es geht generell auf Gott zurück und alle anderen, die andere Erklärungen anbieten, sind quasi falsche Experten und Propheten. In der Geheimgeschichte lässt er ja ganz deutlich durchscheinen, dass Justinian quasi ein Dämon auf zwei Beinen ist, der das Reich ins Verderben führt. Also ein sehr negatives Kaiserbild, was er dann auch ausdehnt auf die Gattin von Justinian, auf Theodora und auf das engere Umfeld von Justinian. Also da ein sehr negatives und auch ein sehr religiös geprägtes negatives Bild der Herrschaft. Und das muss Justinian natürlich mitbekommen haben, gar keine Frage. Und er reagiert durchaus darauf. Die Reaktion, die darauf erfolgt, ist eine noch stärkere Sakralisierung der Herrschaft, als wir das ohnehin schon unter Justinian greifen können. Eine Hinwendung zur Theologie, also manche Forscher sprechen auch davon, nicht aus dem Kaiser der Anfangszeit, der sich auch für Religionspolitik interessiert, wird in dieser zweiten Hälfte seiner Herrschaftszeit quasi ein Theologe, der sich direkt in theologische Diskussionen einmischt, der theologische Traktate schreibt, der auf hohem Niveau mitdiskutiert und auch versucht, diese Debatte zu bestimmen. Also da reagiert er auf der einen Seite darauf. Auf der anderen haben wir eine vermehrte Bautätigkeit, was Kirchen betrifft in dieser Zeit, die auch von Justinian initiiert werden und ein sehr ausgeprägtes Prozessionswesen, mit der man natürlich Hilfe in dieser problematischen Zeit versucht zu generieren. Und das geht jetzt nicht unbedingt vom Kaiserhof aus. Darauf kommen die Menschen sozusagen auch von alleine. Aber Justinian setzt sich an diese Spitze dieser Bewegung. Er greift das also auf. Er setzt sich einerseits an die Spitze dieser Prozession. Andererseits reglementiert er sie auch, damit er sie unter Kontrolle hat und damit es hier nicht sozusagen zu Aufläufen kommt, die möglicherweise seine Herrschaft gefährden könnten. Also reagiert er dadurch sehr pragmatisch, aber auch sehr geschickt auf eine Entwicklung, die eigentlich ganz viel Kaiserkritik beinhaltet, aber offensichtlich doch dazu führt, dass sich diese Kaiserkritik dann nur in bestimmten elitären Kreisen weiter verbreitet, aber nicht politisch, realpolitisch wirksam wird. Denn er hält sich ja weiter bis 565 an der Herrschaft.
Der Tübinger Althistoriker Mischa Meyer, den du ja schon mehrfach ins Spiel gebracht hast, geht davon aus, dass die Regierungszeit Justinians auf vielen Ebenen eine Zäsur darstellt. Und du hast das schon stark daraufhin thematisiert, dass es so etwas geben könne wie eine erste und eine zweite Regierungsphase. Die erste als glücklichere, erfolgreichere, die zweite dann stärker von Krisen geprägt. Und dass es eine erste Phase gibt, in der Justinian politisch aktiver ist. Eine zweite, wie du es eben beschrieben hast, in der er auch theologisch aktiver wird. Vielleicht, so beschreibt es eben Mischa Meyer, ist das zugleich eine Zeit, die mehr als jede andere Herrschaftsphase in diesem Umfeld für noch mehr steht, nämlich für einen sichtbaren Übergang von der Antike zum Mittelalter. Das würde Mischa Meyer so sehen. Woran macht er das fest und wie hilfreich und produktiv ist eben auch eine solche Suche nach solchen Epochenbrüchen?
Ja, Epochengrenzen haben bedingten Erkenntniswert, würde ich sagen, aber sie haben einen durchaus hohen Wert, um sich mal über bestimmte Strukturen und Entwicklungen klar zu werden und auch chronologische, sagen, Fixpunkte in der Geschichte zu haben. Und deswegen bin ich jetzt kein Gegner von Epochengrenzen, wenn man quasi immer, sobald man diese Epochengrenze hört, sofort im Kopf die Klammer aufmacht und sagt, Vorsicht, nicht, das muss man alles differenzierter sehen. Das sind ganz langfristige Entwicklungen. Kein weströmisches Reich endet im Jahr 476, was so ein klassisches Epochendatum ist. Und genauso endet jetzt auch die Herrschaft, die Antike nicht mit der Herrschaft Justinians. Aber dass Justinians Herrschaft hier eine wichtige Rolle spielt, das, glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen. Und da ist sich die Forschung auch relativ einig. Wie stark man diese Rolle macht, da gibt es dann wieder graduelle Unterschiede. Man kann die Herrschaft Justinians als das Ende der klassischen Antike bezeichnen und als den Anfang der byzantinischen Geschichte. Man könnte aber, und das wäre jetzt sagen eher meine Position, sagen, Justinian hat eine ganz wichtige Scharnierfunktion. Das auf jeden Fall. Also hier schwingt die Tür quasi Richtung byzantinische Geschichte auf oder Richtung Frühmittelalter. Aber die Verbindungslinien zur Antike sind schon noch vorhanden. Das kann man an ganz verschiedenen Punkten festmachen. Also da, wo es am offensichtlichsten ist, ist das, wenn Justinian sich von altrömischen Traditionen abwendet. Das tut er. Am Anfang seiner Gesetzgebung ist das zum Beispiel noch sehr stark, auch der Bezug sagen, zur römischen Zeit. Das verändert sich dann auch im Laufe dieser zweiten Phase. Zudem wird unter Justinian zunehmend das Lateinische aus Verwaltung, Militär und Gesellschaft verdrängt. Es ist noch nicht vollkommen verschwunden, das nicht, aber es wird zunehmend verdrängt. Griechisch gewinnt immer mehr an Bedeutung und die Schere der Sprachkenntnisse, Latein im Westen, Griechisch im Osten, geht immer weiter auf, obwohl wir eigentlich einen einheitlicheren Verkehrs- und Kommunikationsraum unter ihm haben. Justinian schafft faktisch den Konsulat ab, indem er seit 542 niemand mehr das Konsulat begleitet und schon vorher hat er es geschwächt, sei es, dass er die Funktion des Konsulats herunterspielt. Die Spiele sind längst nicht mehr so umfangreich. Da wird das oft auch begründet damit, dass die so finanziell aufwendig gewesen wären für die Leute, die das begleitet haben. Es werden Konsulate nicht besetzt, beziehungsweise eben immer Postkonsulatum datiert. Also da wird ein ganz wichtiges Amt, was zwar in der Zeit keine realpolitische Bedeutung mehr hat, aber was eine ganz wichtige symbolische Funktion hat und was immer noch ein Ziel für die Eliten darstellt, dieses zu begleiten, das klingt quasi unter ihm aus. Zudem verändert er die Datierung. Es wird nach Herrschaftsjahren datiert. Er schließt die platonische Akademie, also den letzten Ort für neuplatonische Philosophie, also für Bezug von Wissenschaft auf die alte Religion. Auch das ist so ein wichtiger Punkt. Er setzt bei seiner Kaiserherrschaft auf ein wirklich konsequentes Gottesgnadentum, viel, viel stärker, als das die Kaiser vor ihm gemacht haben. Die drei Säulen der Kaiserherrschaft, die ja immer das Militär, die Eliten und das Volk gewesen sind. Das Volk wird zunehmend herausgezogen von den Eliten, spielen Senat und Patriarch durchaus noch eine Rolle, aber auch keine beherrschende und auch die Rolle des Militärs wird in den Hintergrund gedrängt. Also er ist Kaiser von Gottes Gnaden und es kommt auch in der zweiten Hälfte zu einer zunehmenden Sakralisierung der Kaiserherrschaft. Das hatte ich ja schon mal ganz kurz erwähnt, wobei er dann eben auch hier als Theologe sogar auftritt. Wir haben eine generelle Liturgisierung des Reiches. Das hängt auch mit diesem Prozessionswesen, mit der zunehmenden Marienverehrung, die wir greifen können in dieser Zeit zusammen. Und ein letzter Punkt oder zwei letzte Punkte, die mir hier wichtig erscheinen, ist, dass schon unter Justinian es anfängt, diese strikte Trennung von militärischer und ziviler Gewalt, die ein Kennzeichen von römischer Herrschaft sind, dass die zunehmend nachlässt, wenn man nur dran denkt, welche Kompetenzen Narses in Italien besessen hat. Und da kann man das an sich schon ganz schön greifen. Und auch, dass die Rückeroberung des Westens, die unter Justinian stattfindet, nie unter der Maßgabe stattfindet, dass jetzt hier das Weströmische Reich wieder in die Existenz gehoben werden soll, sondern dass das immer unter der Prämisse geschieht, wir gliedern hier einfach Reichsteile in das Oströmische Reich wieder ein, behandeln sie aber letztlich wie jeden anderen Reichsteil, der ohnehin schon unter unserer Herrschaft steht. Das gilt für Nordafrika und das gilt dann erst recht für Italien. Und das ist ein vollkommener Wandel dessen, was bisher da gewesen ist. Denn es gibt ja quasi noch einen funktionierenden Kaiserhof im Westen, selbst unter den Ostgoten noch, auch wenn es keinen Kaiser gibt. Aber es gibt nach wie vor einen Hof mit einer funktionierenden Hofverwaltung. Es gibt immer noch eine funktionierende Reichsverwaltung. Es gibt immer noch Konsuln, die benannt werden. Und all das fällt dann unter Justinian wirklich weg. Und in dem Sinne kann man schon sagen, dass hier wichtige Entwicklungen angestoßen und auch gefördert werden. Also wie so eine Art Katalysator fungiert die Herrschaft Justinians Richtung tatsächlich byzantinisches Reich. Ich würde trotzdem seine Herrschaft noch stärker der Spätantike zuordnen und den eigentlichen Bruch dann erst so im 7., 8. Jahrhundert ansetzen, sowohl im Osten als auch im Westen, wenn dann wirklich die Einheit des Mittelmeerraums ganz zerbricht und seine zunehmende Fixierung wirklich nur noch auf den eigenen Herrschaftsraum gibt. Da verändern sich dann schon noch mehr Strukturen als unter der Herrschaft Justinians. Aber dass er da, wie gesagt, eine wichtige Scharnierfunktion einnimmt, das auf jeden Fall.
Nun hast du ein paar Stichworte aufgeworfen, die mich auch als Osteuropa-Historiker triggern. Maria wäre so ein Stichwort, diese starke Marienverehrung, die du für den Übergang zum Mittelalter anführst. Die finden wir in ganz anderer Form in der polnischen Geschichte, in der russischen Geschichte und so weiter. Aber wir sind jetzt schon knapp über einer Stunde Sendezeit. Wenn es mir nicht gelingt, beim Schneiden des Podcasts nochmal ein paar Minuten herauszuschinden. Ich denke, wir sind am Ende dieses Podcasts. Wir haben über die Justinianische Pest gesprochen, uns dabei aber auf die Zeit Justinians selbst konzentriert, nicht auf diese lange Phase der Pestwellen bis hinein ins 8. Jahrhundert. Die Zeit der Herrschaft Justinians ist vielleicht auch die Zeit, für die wir die aussagekräftigsten Quellen über diese Pest haben. Wenn wir Niebuhr, den du eingangs zitiert hast, vertrauen können, ist danach ja ohnehin auch alles Schlamm. Und ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem frühen Mittelalter uns dafür nicht vors Historikergericht ziehen. Ich bedanke mich bei Andreas Golz für das aufschlussreiche Gespräch, auch für die Mühe und die Zeit in der Vorbereitung dieses Podcasts. An alle fürs Zuhören. Damit tschüss.
Ja, vielen Dank. Ich sage auch tschüss.